Möchte heute in ein bisschen ein spannendes so Abschlussthema der Bergpredigt einsteigen. Wir haben letztes Mal von Samuel gehört, die Passage im siebten Kapitel, wir sind wirklich am Ende. Der Weg ist schmal. Ich wünschte mir menschlich gesehen, ja, es ist ein breiter Weg, oder? Mehr Platz. Aber Jesus hat gesagt, der Weg ist schmal. Und so die letzten Passagen der Bergpredigt haben etwas gemeinsam. Jesus hat über lange Zeit, hat er in dieser Predigt, er hat ihnen die Grundsätze, den Zuhörern des Reiches Gottes weitergegeben. Was heißt es, im neuen Bund, im neuen Leben, im Königreich zu leben? Vom Alten ins Neue, das ist immer wieder das Thema der Bergpredigt, vom Alten ins Neue, weil die Zuhörer, sie waren im Alten. Im alten Leben, im alten Bund. Und Jesus gibt ihnen hier den neuen Parameter des neuen Lebens bekannt. Und er schließt diese Bergpredigt mit Themen, die ich sehr spannend finde, aber gleichzeitig auch extrem herausfordernd. Und es ist auch gut, dass wir uns herausfordern lassen, weil aus dem auch Segen entsteht. Jesus will Segen, Freiheit bewirken, auch mit diesen Themen, die er nun anschneidet, mit dem schmalen Weg. Es ist ein Weg des Segens. Es ist ein guter Weg. Und auch das, was Jesus uns nun im heutigen Text weitergibt, ist absolut zum Segen und auch zum Schutz. Und er fängt dieses Thema an mit einer Warnung. Bist du froh, dass es Warnungen gibt? Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin froh, je nachdem, wo du unterwegs bist, ob in den Bergen oder sonst irgendwo, dass es manchmal Schilder gibt, hey, pass auf, das ist nicht irgendwie einfach so, kein Spaziergang. Manchmal, wenn du eine Bergtour machst, da sagt es, das ist nicht für Turnschuhe geeignet. Hast du schon Schilder gesehen? Oder da musst du gutes Schuhwerk dabei haben, pass auf. Weil es durchaus wichtig ist, dass wir aufpassen, dass wir vorsichtig sind. Also Jesus appelliert nicht nur, hey, meine lieben Freunde, ich gebe euch tolle, spannende Dinge weiter, sondern er gibt ihnen zum Schluss auch ein Aufmerksamkeitszeichen weiter. Er hat ihnen, glaube ich, ein Stück weit auch von dem, was ihm wichtig ist, hier nun weitergegeben. Das ist in unserem Text heute Morgen auch der Fall. Und da heißt es, hütet euch, eben, seid aufmerksam, vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum, gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich euch, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, ich weiß nicht, ob du vielleicht warst du im Wallis auf einer Bergtour und warst auf den schönen Weiden. Ich weiß nicht, ob dir ein Wolf begegnet ist. Es gibt sie tatsächlich. Also wenn du einen Walliser Bauer fragst, hey, gibt es die Wölfe? Der wird dir sagen, ja, tatsächlich, die gibt's. Wir haben in der Schweiz Wölfe. Ich bin noch nie einem begegnet. Ist schon jemand einem Wolf begegnet? Nicht? Oh, come on. Seid ihr nie in den Bergen im Wallis? Weshalb seid ihr nie einem Wolf begegnet? Habt ihr ihn übersehen? Vielleicht. Ich bin noch nie einem Wolf begegnet, aber ich bin schon einem im Outback in Australien so einem Riesen, so einem Riesenechse begegnet. Und da war ich dann ziemlich schnell, die machte mir Eindruck. Ich rannte davon. der wollte ich keine Begegnung, als sie so einen Meter vor mir stand. Ich weiß nicht, ob sie hungrig war oder nicht, aber nicht. Mike schüttelt den Kopf, keine Angst. Ich wusste das nicht, aber sie machte mir Eindruck. Aber ich sah die Echse. Ich wusste, also mir ist die Echse nicht geheuer. Wie würdest du handeln, wenn du einen Wolf siehst? Oh, wie niedlich, oh, wie ein Hündchen, oder? Oh, komm, Bello. Ja, so, manchmal ist es doch herzig, oder? Der Wolf, den du eben nicht siehst. Ja, in so einer Herde, voll lieben, herzigen Schäfte, habe ich in den Ferien auch gesehen. Oh, so, so süß, diese Lämmchen. Oh, ja. Aber wenn da in so einer schönen, großen Schafherde auf einmal ein Wölfli drin ist, siehst du ihn gar nicht, weil er eben einen Schafspelz hat. Von dem spricht Jesus. Tricky, nicht wahr? Weil auf den ersten Blick siehst du ihn nicht. Er sieht ja von, wenn du den Überblick hast, oh, das ist auch Schaf, das ist auch Wolle, oder? Nur wenn du genauer hinschaust, siehst du, das ist kein Schaf, das ist ein Wolf. Und auch im damaligen Israel, jeder Bauer wusste, wer ist der größte Feind des Schafs? Das ist der Wolf. Deshalb braucht Jesus hier dieses Beispiel vom Schaf, von den Schafen und dem Wolf im Schafspelz. Weil der Wolf im Schafspelz, der bekommt irgendwann Hunger. Wie du und ich auch. Die Schafe, sie grasen, aber der Wolf wird kein Gras fressen neben den Schafen. Er wird die Lämmchen vertilgen. Und Jesus meint es wirklich so. Er sagt, hütet euch vor diesen auch Wölfen. Hütet euch vor diesen. Die falschen Propheten, sie sind reißende Wölfe, die Beute suchen. Und das war in der damaligen Zeit eine Realität. Jesus sprach durchaus auch eben zu Menschen, die sich bewusst waren, Israel hat eine lange Historie von falschen Propheten. Denken wir an einen Jeremia, an einen Hesekiel, an einen Elia. Sie waren Propheten Gottes, aber sie waren in der Opposition mit den falschen Propheten. Paradebeispiel der Jeremia. Er sagte den Königen immer wieder, hey Leute, der Feind wird kommen. Der Feind ist im Anmarsch. Und die Könige dachten, ja, vielleicht hat er recht. Und dann waren die falschen Propheten, nein. Was der Jeremia sagt, das ist Kabis. Friede. Friede ist in Israel. Keine Angst. Und wer hat nun recht gehabt? Die gesagt haben, Friede, Friede. Oder der Jeremia. Wir wissen, die Geschichte lehrt uns, wer recht gehabt hat. Und es ist so dieses, hey, seid achtsam. Seid achtsam in der Herde Gottes. Nicht nur im alten Bund, sondern auch im neuen Bund. Paulus spricht von dem, als er die Gemeinde in Ephesus auf seiner Missionsreise gründete. Er spricht, als er nach 3 Jahren harter Arbeit in der Gemeinde von Ephesus Abschied nimmt, sagt er, ich lese nicht den ganzen Text, aber ihr könnt das nachlesen, er sagt zu den Ältesten von Ephesus, hey Leute, seid wachsam. Nach meinem Abschied eben kommen reißende Wölfe zu euch. So diese falschen Propheten, was Jesus damit meint mit den falschen Propheten, meint er jetzt nicht Leute, die primär nur im Amt des Propheten da sind, sondern im weiteren Kontext geht es um Leute, die in der Kirche, im Reich Gottes Einfluss nehmen. Einfluss nehmen ist die Frage nur wie. Im Kontext von Ephesus waren es nicht ausgewiesene Propheten, sondern es waren Leute, die in die Gemeinde hineinkamen und anfingen, eben zuerst, also niedliches Lämmchen, wie süß. Und auf einmal, nicht mehr so niedlich. Dann war es schon zu spät. Ist spannend, wenn wir die Historie anschauen. Im 1. Timotheusbrief, wenn du mal den 1. Timotheusbrief anschaust, gleich zu Beginn, der war etwa 5 bis 10 Jahre später geschrieben worden. haben wir genau diese Realität. Wo Paulus warnt, das, was er vorausgesagt hat, was er prophezeit hat, hat sich erfüllt. Und nun musste der Timotheus aufräumen, weil Chaos durch diese falschen Propheten, durch diese reißenden Wölfe geschehen ist in 5 bis 10 Jahren. Also Paulus hatte recht, er war nicht einfach so, hey, seid nur achtsam, sondern das Wort, das er bekam für die Gemeinde, sie haben wahrscheinlich zu wenig Acht gegeben auf dieses Wort, wo wir zurückgehen zu Jesus. Er spricht hier in den Leib Jesu, in den Leib, den weltweiten Leib, nicht an eine spezifische Gemeinde, sondern er sagt einfach, hey, diese Realität, nebst all dem Guten, das Gott tut, seid wachsam. Seid wachsam. Und was sagt er, das liebe Wölflein, das wird erkannt an den Früchten. An was für Früchten? Eben nicht an den Guten, sondern an Früchten, die Paulus uns auch erklärt im Galaterbrief. Er erklärt uns die Frucht des Geistes. Ja, das sind die guten Früchte, die zentralsten, wichtigsten Früchte, die wir im Leben hervorbringen, oder? Amen. Aber er sagt, bevor er in die Früchte hineingeht, auch was eben die schlechten Früchte, von denen Jesus spricht, vom schlechten Baum, der schlechte Früchte bringt, das sind genau die. Das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, das Luther-Übersetzung, Saufen, Fressen und dergleichen. Sagt es deutlich, oder? Ja, ist eigentlich nicht lustig. Aber ich muss immer wieder lachen, wie Luther ja, eine gute Sprache gefunden hat. Um etwas auf den Punkt zu bringen, oder? Ja. Ja, das sind eben die schlechten Früchte. Und wir sollen überall herumgehen. Ist da irgendwo ein falscher Prophet? Bist du ein falscher Prophet? Nein, sagt Jesus nicht. Er sagt einfach, seid nicht naiv. Seid wachsam. Und schaut auf die Früchte. Also ich schaue und hoffe auch, dass ich auf meine Früchte schaue. Ich will auch meine Früchte in meinem Leben unter die Herrschaft Gottes bringen. Und Jesus, zeig mir, was bringe ich für Früchte? Was kommt aus meinem Leben für Frucht? Es ist nicht nur irgendwie im Kriterium, oh, ist es jetzt ein guter oder ein weniger guter Frucht oder Baum, sondern Jesus, zeig mir, was kommen denn für Früchte hervor in meinem Leben? Ich will nicht diese Früchte, diese negativen, diese schlechten Früchte, will ich nicht in meinem Leben. Das ist Jesus gekommen, um uns Freiheit zu bringen von genau dem, was das Fleisch hervorbringt. Das ist so genial. Dass wir eben nicht mehr mit all dem Neid und Spaltung und Zwietracht und Eifersucht, nein, wir müssen nicht mehr mit dem leben. Gott sei Dank. Aber das sind auch die Kriterien, die eben, wo Jesus sagt, an den Früchten werden wir sie erkennen. Sind das wirklich Menschen, die, und das ist ja auch die Erwartung, wenn Menschen im Königreich Gottes in die Führung kommen, Verantwortung übernehmen, Leitung, eben Propheten im weiteren Sinn, dass sie geerdet sind im Wesenszug Gottes. Dass das in ihrem Leben sichtbar wird. Aber wenn jemand einfach klassisch kommt und ich habe dir ein Wort des Herrn, aber weißt du, ich bin eigentlich ein Zankapfel und mit Heiligkeit habe ich es auch nicht so ganz drauf, aber ich habe dir trotzdem ein Wort des Herrn. Also da. Aber in einer Gemeinde, wo ich einige Zeit war, da waren 2 Ehepaare. Die haben auf einmal die Inspiration bekommen, dass sie einfach einen Partnertausch machen, weißt du, Frau zu dem Mann und umgekehrt. Ja, es gibt es in der Kirche, oder? Und sie haben gesagt, ja, es hat uns jemand auch eine prophetische Bestätigung gegeben, dass das so ist. War das jetzt ein falscher Prophet oder nicht? Wird es offensichtlich, oder? Weil das Wort Gottes ist klar, was der Wille Gottes ist. Absolut erkennbar an der Frucht. Was kommt heraus? Werden die Leute aufgebaut, vielleicht an ihrer Ehe zu arbeiten, anstatt einfach zu sagen, wir machen Partnertausch? Das wäre ein Wort. ein prophetisches Wort, das Segen, das Hoffnung bringt. Gott will wiederherstellen, oder? Aber nein, mach das nur, geh voran, oder? Das hat mich schockiert, aber es sagt, seid wachsam, auch von solchen, es sind nicht nur immer die Früchte, sondern es sind auch die Aussagen. Führen diese Aussagen, diese Lehren dazu, dass Menschen näher an Christus angewurzelt werden, an sein Wesen. Auch an dem werden wir es erkennen. Und ja, ich habe euch noch einen Apfel mitgebracht vom Nachbarn. Also ja, genau. Der war auf der Straße. Nein, da muss ich. Der war auf der Straße, das war voll Obst, habe ich kein schlechtes Gewissen, das vergammelt sonst. Manchmal nehme ich so auf dem Spazierweg, nehme ich da einen Apfel und beiße rein. Und weißt du was, manchmal habe ich Glück, manchmal nicht. Hat jemand ein Sackmesser da? Ja, ich brauche eins. Schnell. Zeit ist kostbar. Guido als guter Ranger, ja super. Danke vielmals. Ja, jetzt schauen wir doch mal etwas genauer rein, oder? Den Apfel, der sieht, also von außen sieht er gut aus. Möchte jemand diesen Apfel? Habt ihr gute Augen? Also da innen ist ein bisschen schwarz. Also irgendwie ist da etwas nicht so gut gelaufen. Manchmal ist es gut. Und ich wusste es nicht, aber ich habe es vermutet. Und manchmal musst du wirklich etwas genauer hinschauen. Das Wort sagt uns, der Geist erscheidet Mark. Er schneidet das Seelische vom Geist. Der Geist Gottes will uns auch Offenbarung geben, was wir äußerlich gesehen haben. Das ist ein tiptop für Apfel. Sieht alles gut aus, oder? Aber was ist innen drin? Das ist ja das Wichtigere, oder? Was innen drin ist, nicht was äußerlich ist. Und manchmal sehen wir ja nicht ins Innere, aber der Heilige Geist, er sieht es. Er sieht in mein Inneres, er sieht in unsere Leben. Und eben auch zu diesem Thema vom, hey, erkennt an den guten Früchten. Ja, äußerlich ist es eine gute Frucht. Aber ich brauche die Erkenntnis, die Offenbarung auch des Heiligen Geistes. Hey, das ist übrigens nicht eine Frucht, die ich euch zumuten möchte. Weil da ist ein Wurm drin. Aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe es erst gesehen, als ich den Apfel aufgeschnitten habe. Das ist auch die Erkenntnis, auch die Unterscheidung von den Geistern. Aus welcher Quelle kommt das jetzt nun? Weil äußerlich, und denke ich, das klingt noch gut, oder? Nach 30 Jahren Ehe mal einen anderen Partner. Ja, so kam es rüber. Für sie tönt das gut, oder? Aber es ist nicht der Wille Gottes. Es ist nicht das, was Gott an Wahrheit auch offenbaren und verkörpern möchte. Ich glaube, wir können sagen, ja, aber weißt du, für uns, jetzt bei uns im CCR, eben, ist jetzt nicht das große Thema. Ich sage nicht, dass es ein Thema ist, aber ich sage, auf dem Wort basiert, wir sollen wachsam sein. Ich sage nur, wir sind CCR, eine coole Family, sind wir, aber umso mehr müssen wir wachsam sein. Dass eben die coole Family nicht irgendwie untergraben wird von einem Wolf, der eben zerstören will. Seien wir wachsam, nicht nur die Leiterschaft. Jesus sagt das nicht nur zu den Leitern. Er sagt es zu uns allen. Weil wir sind füreinander verantwortlich. Nicht nur als Leiterschaft, sondern auch als Freunde, als Geschwister. Wir füreinander sorgen und aufeinander Acht geben, dass wir alle näher ans Herz von Jesus kommen. Und da schließt eigentlich der zweite Teil auch an, wo wir noch miteinander anschauen, wo Jesus Folgendes sagt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Ich finde das womöglich die herausforderndste Aussage von Jesus in der Bergpredigt. Ja, wäre vielleicht nicht der Text, ganz menschlich gesehen, den ich mir auswählen würde für eine Ferienpredigt. Aber es ist das, was Jesus mit uns teilen möchte. Und ich möchte dieses Wort für mich und für uns auch so annehmen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen. Ja, schon noch irgendwie krass. Und weißt du, Jesus gibt am Ende dieser Bergpredigt nicht nur so ein Ausrufezeichen, sondern auch eine Warnung weiter. Er baut in dem Sinne auch auf dem auf, was er zu Beginn sagt. Er fängt an, die Bergpredigt mit den Seligpreisungen. Ich habe über das zu Beginn gesprochen. Selig sind die geistlich Armen, sind die, die kapitulieren vor ihm und bekennen, hey, ich kann dir nichts vorweisen, Jesus. Ich kann nur mein Leben dir anbefehlen. Und er schließt diese Predigt im weiteren Sinn mit demselben Thema. Aber um das geht es hier. Es geht um, wie komme ich ins Himmelreich? Mit dem beginnt die Bergpredigt und mit dem endet die Bergpredigt. Wie komme ich ins Himmelreich? Und nicht jeder, der Herr, Herr sagt, das ist nicht krass, aber wenn ich sage, Herr Jesus, und ist das nicht? Reicht das nicht? Du bist doch mein Jesus und bist doch mein Herr. Und ja, by the way, Jesus, ich habe prophetisch geredet für dich. Und ich habe Dämonen ausgetrieben und ich habe Wunder getan. Wow. Ja, ist denn das nicht das Zeichen von Leben im Königreich? Doch, schon, oder? Also, oder findet ihr nicht? Also hat Jesus selbst nicht auch prophetisch geredet? Hat er das? Ja, hat er. Hat er Dämonen ausgetrieben? Ja. Hat er Wunder getan? Ja. Nicht sagt er zu dem, der sagt, aber das habe ich auch getan. Sorry, mein lieber Freund, das reicht nicht. Also, schon noch schockieren irgendwo, oder? Also scheinbar gibt es ein anderes Kriterium, dass Jesus wichtig ist, oder? Wenn es ums Himmelreich geht. Nicht, er sagt, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Er sagt nicht, wir sollen nicht prophetisch reden. Ich bin dankbar, dass wir dem Geist der Prophetie Raum geben. Er sagt nicht, wir sollen nicht Wunder tun oder für Wunder glauben. Sagt er auch nicht. Er sagt auch nicht, wir sollen Dämonen austreiben. Sagt er auch nicht in dem. Er sagt dem gar nicht, was du getan hast, ist schlecht. Er sagt ihm, übrigens, auch nicht, du warst ein falscher Prophet, sagt er nicht. Aber er sagt ihm zum Schluss zu seinem Freund oder Kumpanen oder Weggefährten, ich kenne dich nicht. Also das ist ein Wort, also Worte, die ich mich, also ich mir jetzt nicht wünsche, dass ich die jemals von Jesus höre, aber das ist ein Wort, das ich nie hören will von Jesus. Ich kenne dich nicht, Oliver. Er kann mir sagen, sorry, du hast nicht gecheckt, du hast, hast zwar das gut gemeint, aber trotzdem irgendwie, okay, also was auch immer, oder? Er weiß, er wird es mal offenbaren, aber das Wort will ich nie hören. Kenne dich nicht. Weil das ist endgültig. Sagt er nicht, ich habe dich nicht gekannt und dann sagt er, geh weg von mir. Und trotz allem, eben dieser Mann oder diese Person, was ich für ihn getan habe. Und ja, es ist schon ein spezieller Abschluss, der Jesus hier wählt. Aber ein ganz wichtiger. Und der Schlüssel, dass wir das auch verstehen, ist nicht eben, wir sollen das alles nicht tun. Ja, Leben im Königreich ist, Jesus erklärt das, das Reich Gottes soll kommen. Jesus will heilen, will befreien, er will Menschen ins Reich rufen, will uns ja gebrauchen, das ist absolut die Wahrheit, aber es ist nicht das Wichtigste. Es ist nicht das Zentralste. Es ist nicht die Basis unseres Lebens als Söhne und Töchter. Das kommt in diesem Text zum Tragen. Wir können in der Kirche, und die Kirchengeschichte lehrt uns ja genau das, was Jesus hier sagt über die letzten 2000 Jahre. Ja, Herr, Herr, wir machen doch das, wir machen dann dieses und jenes. Aber die zentrale Frage ist, auf welchem Fundament haben wir das getan? Auf welchem Fundament? Und meine Lieben, da geht es nicht nur darum, ich bin ja nicht im Prophetischen, ich bin auch so Wunderwirkungen oder all das, das ist nicht mein Thema, ich bin ein anderer. Da geht es um etwas viel Weiteres. Könnte man auch sagen, ich habe die Leute am Sonntag zu mir eingeladen oder ich war im Yuki-Team dabei, was auch immer. Da geht es nicht um diese drei Dinge, da geht es um ein Prinzip. Der Schlüssel ist das Wort kennen. Jesus sagt, hey, sorry, er sagt nicht, hey, ich kenne dich nicht. Weißt du, kennen hat verschiedene Bedeutungen. Ich kenne Chang Mi anders, als ich irgendjemanden auf der Straße kenne. Oder? Hoffentlich, oder? Das ist meine Frau. Das ist der springende Punkt, dass wir das verstehen, was Jesus hier uns lehrt. Das Wort, das Jesus hier braucht, Ginosko, es hat mehrheitlich zwei Bedeutungen. Eine Bedeutung ist, eine Begegnung gehabt zu haben. Aber die zentrale Bedeutung hier im Kontext von dem, was Jesus hier sagt, ist, das, was es heißt, wie Adam seine Frau kannte. Dasselbe Wort kommt im Neuen Testament vor, als der Engel der Maria begegnet und ihr sagt, Maria, du wirst ein Kind bekommen. Und die Maria, was sagt sie dann? Ja, sie sagt, ich weiß von keinem Mann. Selbe Wort, Ginosko. Ich weiß von keinem. Hä? Ja, aber Maria kannte den Josef, oder? Aber sie war nicht intim mit ihm. Sie war keine Einheit mit ihm. Sie hat mit ihm nicht geschlafen. Und das ist die zentrale Bedeutung, was Jesus hier sagt. Es hat keine Vereinigung stattgefunden mit ihm. Das Wort kennen ist eben nicht, hey, ich habe dich auch schon mal irgendwo gesehen, oder? Mit dem Mikro, gell, oder? Ja, ja, genau, ja, ja, ja. Weiß zwar deinen Namen nicht, oder ja, vielleicht weiß ich, das bist doch der Heere, ja, genau, ja. Okay, ja. Aber kenne ich den Heere? Ja, weiß vielleicht noch seinen Namen, weil ich ihn irgendwo mal im Stadtfest oder im Stadtpark getroffen habe, aber ich kenne ihn nicht. Herr, Herr, wir haben doch das alles getan. Aha, ja. Jesus kennt den Namen der Person schon, aber er kennt ihn nicht, weil es eben nicht dieses Kennen ist. Dieses Kennen, wo Maria sagt, ich kenne meinen Mann noch nicht, oder ich habe keinen, oder? Weil sie noch nicht eins war mit ihm. Es beschildert die Intimität, und das ist so wichtig. Deshalb glaube ich, dass wir das verstehen und nicht wie Jesus sagt, du bist völlig krass und irgendwie ein bisschen übertrieben, oder? Jetzt haben wir so viel Gutes getan für dich. Dass wir einfach das auch richtig für uns verinnerlichen. Es geht wirklich um diese absolute sich kennen. Jesus will, es ist sein größter Wunsch, für das bist du da. Egal, ob du schon lange mit ihm unterwegs bist oder ob du frisch im Glauben bist oder erst auf der Suche, für das bist du geschaffen worden, dass du ihn kennst, nicht vom Hörensagen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ja, ihr kennt mich vom Hörensagen, aber ihr kennt mich nicht. Ihr kennt mich, weil ihr nicht, versteht das richtig, intim geworden seid mit mir. Nicht unzüchtig, nein. Aber weil ihr nicht eins geworden seid. Jesus betet zum Vater, auf dass sie eins werden. Ja, nicht nur miteinander, aber auch mit ihm. Ihm, unserem Vater, Sohn und Geist. Sie sind nicht ein Fleisch geworden mit ihm in diese völlige und perfekte Einheit, die absolut sein Heartbeat ist für uns alle. Für jedes Geschöpf, dass es ihn erkennt als den König, als den Retter und eine Einheit wird, eine perfekte, unzertrennbare Einheit. Jesus spricht in seinem Wort auch vom Bräutigam und der Braut. Wunderbares Beispiel. Ja, von Braut und Bräutigam, die verschmelzen, ein Fleisch werden. Ja, nicht nur, weil sie miteinander geschlafen haben, sondern weil sie vom Herz her eins sind. Weil sie Herzensaustausch haben, weil sie einander kennen. Weil sie sich bemüht haben, einander kennenzulernen. Wenn du heiratest oder wenn du in der Ehe bist, so zentral. Ja, nicht nur schön, wir haben eine tolle Wohngemeinschaft. Nein. Sind da, um einander zu kennen, um einander noch besser kennenzulernen, egal ob du schon 20, 30 oder 50 Jahre verheiratet bist oder ganz am Anfang stehst. Das Ziel ist immer, einander zu kennen, eins zu sein. Und auf das ist Jesus hier aus. Und weißt du, ich glaube, den Fokus, und mit dem möchte ich schließen, ist nicht, ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, soll ich jetzt Angst haben, dass ich auch zu denen gehöre, wo Jesus sagt, ja, vielleicht reicht es doch nicht. Nein, das ist nicht mein Fokus. Ich will nicht auf das fokussieren, sonst müsste ich ja mein Leben lang, vielleicht gehöre ich auch zu denen. Ich habe ja auch schon mal prophetisch gedient, habe auch schon das eine oder andere Wunder erlebt. Und und reicht das dann trotzdem nicht? Das ist nicht der Fokus, sondern dein und mein Fokus soll sein, dass du immer mehr an sein Herz kommst, dass du ihn kennenlernst, dass es deine erste Mission ist, bevor du prophetisch dienst, bevor du viele Wunder tust. Ja, tue das. Tue das. Heil die Kranken. Mach Menschen frei im Namen Jesus. Rede prophetisch, wenn dir das der Heilige Geist eingibt, aber das ist nicht die Basis unseres Seins. Sie ist, ihn zu kennen. Seine Braut zu sein. Seine Braut zu sein. Eins zu sein mit ihm. Und aus dem entsteht gute Frucht. Aus dem entsteht all das, was Jesus ja absolut auch möchte, dass wir in der Vollmacht unterwegs sind und das auch tun. Aber das ist der Anfang unseres Lebens. Auf das schaut Jesus. Und das darf ich mir selbst zusprechen und dir und mir. Hey, mach es zu deinem ersten Lebensfokusprinzip, ihn zu kennen. Nicht, Jesus, sagst du denn auch mal zu mir, ich kenne dich nicht. Nein. Das Gute. Fokus auf das Gute. Ich mache es mir zu meinem Ziel. Mit dem möchte ich dich in diese restliche Sommerzeit entlassen. Nimm dir Zeit, ihn noch besser kennenzulernen. Nimm dir Zeit. Viel mehr als aller Aktivismus ist unser erster Fokus die Gemeinschaft mit ihm. Noch viel näher an sein Herz zu kommen. Und das wollte, von dem bin ich überzeugt, Jesus hier. Nicht nur Herr, Herr, und trotzdem reicht es nicht, sondern was es denn braucht und um was es geht, hat er in den drei Kapiteln zuvor erklärt. Um das geht es. Den Willen des Vaters zu tun, eins zu sein mit ihm. Nach dem Willen des Vaters zu fragen. Nichts einfach aus seinem eigenen Ding herauszumachen. Jesus tat nichts aus seinem eigenen Fokus heraus. Deshalb sagt er an dieser Stelle auch, es geht darum, den Willen des Vaters zu tun. Die den Willen des Vaters tun. Und dann weiß ich nicht, wenn ich nicht intim mit ihm bin. Das wusste Jesus auch nicht, wenn er nicht Zeit verbracht hätte mit seinem Vater. Immer wieder die Gemeinschaft. Ja, ihn zu hören, sein Herz mit ihm zu teilen. Das ist der Heartbeat Gottes für uns. Und so möchte ich beten und ich möchte dich heute Morgen einladen. Möchte ich heute Morgen einladen, dass du dich und dein Herz ihm öffnest, ganz neu, um Braut zu sein. Auch die Männer. Um Braut für den Bräutigam zu sein. Um den Bräutigam zu kennen, noch tiefer zu kennen. Es ist eine Einladung, durch die ganze Bergpredigt aus dem Herz herauszuleben, aus dem Herz, dem verbundenen Herz mit Gott, das Königreich Gottes aufzurichten. Und es fängt dort an. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, was in deinem Herz, eben äußerlich, ja, sitzt ein wunderbarer Apfel. Ich weiß es nicht. Aber Jesus, er sieht, was da ist. Es kann ja viel Gutes sein und ist ja auch hoffentlich viel Gutes. Aber was ist dort drin, in deinem Leben? Was sind deine Motive fürs Leben? Ist dein Motiv, dein Ansporn, ihn besser kennenzulernen? Oder sind es andere Dinge in deinem Leben, die dir wichtiger sind? Das ist das Wichtigste. Das Wichtigste im Leben, im Königreich, mit dem König eins zu sein. Mit ihm unterwegs zu sein und ihn auch wirken zu lassen an uns. Und wenn es solche Dinge gibt, ich habe jetzt ja nicht ein schönes Ding, aber dann kann es auch sein, dass Jesus etwas rausschneiden will. Das muss er bei mir immer wieder mal auch machen. Weil es eben nicht so schön ist und wenn das raus ist, oh, ein wunderbarer Apfel, jetzt nichts mehr Schwarzes. Was geschieht aus der Intimität, aus dem ich verbringe Zeit, ich verbringe mit ihm, ich bin an seinem Herz und ich lasse ihn an mein Herz. Die gesagt haben, Herr, Herr, die haben Jesus nicht an sein und ihr Herz gelassen. Die haben keine Herzensverbindung. Vater, danke, dass du uns Söhne und Töchter nennst und zu Söhnen und Töchtern berufen hast, die dich und deinen Sohn Jesus kennen. Ich bin so froh, Jesus, dass du nicht aufs Äußerliche schaust, sondern das, was in meinem, in unserem Herzen abgeht, was dort ist. Dass du uns nicht nach wie viel Prophetien und Wunder wir getan haben, zuerst beurteilst, sondern wo stehen wir in unserer Herzensbeziehung? Und so lade ich dich wirklich ein, Jesus, dass du durch deinen Geist in unserem Leben, egal wo wir stehen, dass du uns dich noch näher zeigst, dass du uns Sehnsucht schenkst, dich noch näher kennenzulernen. Dass wir nicht das Äußere wollen, als erstes, sondern dich, unseren König, unseren Vater, dein Wesen noch viel mehr zu verstehen und in deiner Gegenwart erneuert zu werden. Vater, ich bitte dich, dass du uns auch zeigst, wo wir stehen. Vater, wenn du noch Neues tun möchtest, wenn du noch auch etwas aushöhlen oder herausschneiden möchtest, dann danke ich dir für das. Weil ich weiß, dass du es aus deiner Liebe tust und du möchtest, dass wir wirklich an deinem Herz sind, mit dir verbunden sind, in deinem Willen stehen und deinen Willen leben und erkennen. Danke, dass wir wirklich, auch wie es Jesus uns verheißen hat, wenn wir mit ihm eins sind, dass wir Frucht bringen. Dass wir gute Frucht bringen. Und das spreche ich über uns aus. Dass wir bestimmt sind, dass du bestimmt bist, gute Frucht zu bringen. Königreich Gottes Frucht. Frucht, die ewig anhält. Und danke, Vater, dass wir das erleben dürfen, wie aus unserem Lebensbaum immer mehr gute Frucht entsteht. Mannigfaltig. Mannigfaltig. Danke für deine Güte, deine Gnade, deine Liebe, Herr, die du zu uns hast. Dass du uns immer näher an dein Herz ziehst. Im Namen Jesus. Amen.